Deutschlandfunk. Der Mittag.
Sie hören den Deutschlandfunk mit Silvia Engels. Jetzt, wie in unserem derzeitigen Corona-bedingten Sondersendeschema schon gewohnt, mit dem Schwerpunkt der Börsen- und Wirtschaftsentwicklung. Die Lage der Bauern angesichts ausbleibender Erntehelfer beschäftigt uns auch hier.
Wenn die Lebensmittel nicht aus dem Ausland kommen, dann sollte sie zumindest in Deutschland noch produziert werden. Und wenn das jetzt unmöglich gemacht wird, dann frage ich mich, ob nur noch das Klopapier ausgeht oder vielleicht in Zukunft noch mehr.
Das war ein entzündeter Landwirt vom Bodensee zur gestrigen Ankündigung der Bundesregierung, dass Saisonarbeitskräfte wegen der Corona-Pandemie nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Die Reportage dazu bis 14 Uhr und wir berichten außerdem über den neuen Fahrgastrekord der Deutschen Bahn und über die schwierige Lage des Roboterbauers KUKA in Corona-Zeiten. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Dort ist meine Kollegin Dorothee Holz zugeschaltet. Frau Holz, die Finanzmärkte warten heute vor allem auf eine Information. Die ersten US-Arbeitsmarktdaten seit der Zuspitzung der Corona-Epidemie. Liegen die schon vor?
Ja, die Zahlen sind vor gut 5 Minuten hier eingelaufen und sie sehen wirklich schrecklich aus. Jeden Donnerstag werden die sogenannten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vermeldet. Seit letzter Woche haben sich in den USA 3.283.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein absoluter Rekord. So viele Arbeitslosenanträge gab es wirklich noch nie in den USA. Normalerweise spielt sich das Ganze im Tausenderbereich ab, also diese Veränderung. Also klar ist, der US-Arbeitsmarkt erlebt gerade einen Kahlschlag.
Und das wird ja nun das stärkste Standbein der US-Wirtschaft betreffen, die Binnennachfrage. Aber auch hier in Deutschland spielte ja der private Konsum zuletzt eine wichtige Rolle. Heute nun dazu erste neue Zahlen. Wie steht es denn um Stimmung unter den deutschen Verbrauchern?
Ja, auch richtig schlecht. Die Verbraucherstimmung ist regelrecht abgestürzt. Die GfK-Forscher haben einen Rückgang des Konsumklimabarometers um 5,6 Zähler auf nur noch 2,7 Punkte gemeldet. Niedriger war der Wert nur im Mai 2009, also mitten in der Finanzkrise. Einen so starken Rückgang auf einmal hat es seit Erstellung dieses Konjunkturbarometers tatsächlich noch nie gegeben. Und vor der Sendung habe ich mit Andreas Scheuerle, er ist Volkswirt bei der DekaBank, darüber gesprochen. Also ein drastischer Rückgang, aber nicht überraschend.
Nein, es hat uns tatsächlich nicht wirklich überrascht. Es ist die Zeit der Rekordrückgänge und das sehen wir bei IFO und das sehen wir auch bei der GfK-Umfrage. Immerhin, die Stimmung der Konsumenten ist immer noch besser als während der globalen Finanzkrise.
Aber nur etwas besser, die Verbraucherstimmung ist nämlich fast auf den Tiefpunkt in der Finanzkrise gefallen im Jahr 2009. Müssen wir damit rechnen, dass der Absturz weitergeht? Wird also der nächste GfK-Index noch schlimmer aussehen?
Naja, ganz ausschließen kann man das natürlich nicht. Aber ich glaube, wir haben den größten Teil der Bewegung schon gesehen. Ganz so starke Rückgänge, die dürften wir nicht mehr erleben.
Das klingt ja recht optimistisch. Aber was auch auffällt, ist, dass sich in Deutschland die Menschen wieder Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen. Das Thema Arbeitslosigkeit kommt wieder hoch. Vor kurzem haben wir an dieser Stelle noch über Arbeitskräftemangel gesprochen. Ja, drohen uns wieder Heerscharen an Arbeitslosen?
Nein, und das hat sehr viel mit den Eigenschaften des deutschen Arbeitsmarktes zu tun. Das eine ist, die Unternehmen haben schon in der globalen Finanzkrise gezeigt, sie wollen ihre gut ausgebildeten Arbeitskräfte nicht entlassen, weil sie die später in der Erholungsphase dringend brauchen und sonst wahrscheinlich nicht bekommen würden. Und das andere ist die in Deutschland einmalige Kurzarbeiterregelung, die es den Unternehmen auch erlaubt, an ihren Fachkräften festzuhalten.
Aber in den USA wird genau das erwartet, eine wahre Explosion der Arbeitslosenquote. Sind wir tatsächlich besser dagegen geschützt? Auch hier werden viele Unternehmen pleite gehen, auch wenn die Regierung was anderes beschwört.
Also was wir in den USA sehen, das ist im Prinzip die Folge dessen, dass es dort keine Kurzarbeiterregelung gibt, dass es dort keine wirklichen Unterstützungsmaßnahmen gibt. Das heißt, da gehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sehr, sehr schnell, sehr stark hoch. Sie haben recht, die größte Gefahr ist, dass Unternehmen pleite gehen und die Arbeitsplätze dann dauerhaft verloren sind. Denn das ist dann nicht mehr über Kurzarbeiterregelungen abzudecken. Allerdings, hier greift insbesondere dann das Konjunkturpaket der Bundesregierung, um solche Pleiten zu vermeiden.
Kauft überhaupt noch jemand dieses Jahr ein Auto?
Also was wir erleben, die Haushalte haben deutlich pessimistischere Konjunkturerwartungen. Aber das Niveau der Anschaffungsneigung, obwohl es kräftig gesunken ist, ist noch verglichen mit der globalen Finanzkrise einigermaßen ordentlich. Heißt, die Haushalte schauen nach vorne im Moment. Sie erwarten aufgrund auch der Kurzarbeiterregelung, dass sie keine ganz herben Einkommenseinbußen erleben werden. Und ich rechne im zweiten Halbjahr dann auch wieder mit verstärkten Käufen, auch von Autos.
Aber Herr Scheuerle, das hängt doch alles davon ab, wie lange diese Krise, dieser Stillstand vor allem anhält. Wenn das länger als 1-2 Monate geht, wenn die Zahl der Infizierten immer noch weiter steigt, wenn die Zahl der Toten weltweit steigt, was passiert dann? Dann wird sich das Bild doch erheblich eintrüben.
Das ist selbstverständlich. Die Länge der Quarantänemaßnahmen bestimmt maßgeblich die Folgen. Je länger wir uns in Quarantäne befinden, desto größer ist die Gefahr, dass Unternehmen pleite gehen. Und desto größer ist natürlich auch die Gefahr eines dauerhaften Arbeitsplatzverlustes. Derzeit ist allerdings unsere Hypothese, dass wir Ende April, Anfang Mai die ersten zaghaften Lockerungsmaßnahmen sehen werden. Und damit würde das Schlimmste verhindert werden können.
Sie haben mir erzählt, dass Sie im Moment vor allem damit beschäftigt sind, Ihre Prognosen quasi täglich anzupassen. Ich gehe mal davon aus, nach unten. Wie sieht denn Ihre aktuelle Wirtschaftswachstumsprognose für dieses Jahr aus?
Also wir erwarten eine Schrumpfung um 4,7%. Aber wir haben gelernt, eigentlich sollte man im Moment in Szenarien denken. Denn wie wir es schon gesagt haben, es hängt alles an der Länge der Quarantänemaßnahmen. Und je länger, desto hässlicher wird die Rezession.
Ja, es droht tatsächlich eine hässliche Rezession. Diese Prognose ist natürlich ohne Gewähr. Und das war Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Frau Holz, der DAX hat ja seit Montag versucht, wenigstens einen Teil der riesigen Verluste der letzten Zeit wettzumachen. Wie lief es denn heute?
Heute ist die Stimmung wieder schlecht. Man versucht sich auch hier natürlich an jeden Strohhalm zu klammern. Doch außer den wirklich massiven Konjunkturhilfen ist bisher noch kein Lichtblick in Sicht. Der Absturz des GfK-Konsumklimaindex schürt natürlich neue Sorgen, weil ja dann auch der Verbraucher als Stütze ausfällt. Und die desaströsen Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt kommen jetzt noch obendrauf. Das sorgt am Aktienmarkt für ein Minus von 2%. Der DAX fällt auf 9.668 Punkte.
Schauen wir auf Daimler. Der Konzern schickt zehntausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Reagiert die Aktie?
Die reagiert, denn das ist natürlich eine Hiobsbotschaft und zeigt, wie ernst die Lage beim Autobauer ist, die ja schon vor der Corona-Krise angeschlagen waren. Diese Branche, die Aktie fällt um gut 6%, kostet nur noch 28 Euro. Und das bereitet dem Vorsitzenden des Daimler-Gesamtbetriebsrats große Kopfschmerzen. Der Börsenwert ist in den letzten Wochen dramatisch gefallen. Daimler könnte zum günstigen Übernahmeobjekt werden, so die Furcht. Aber dagegen will die Bundesregierung ja auch etwas tun.
Welche anderen Werte fielen heute auf?
Also die Verluste gehen natürlich quer durch alle Branchen. Außen vor bleibt aber der Gesundheitssektor, der gerade sehr gefragt ist, und Lieferdienste. HelloFresh zum Beispiel, die liefern Kochboxen nach Hause und die sind ein großer Profiteur der Krise. Die Aktien steigen und steigen.
Zum Schluss noch kurz Blick auf Euro, Goldpreis, vielleicht auf den Euro, die Anleihen und auf den Ölpreis.
Ja, der Euro zieht kräftig an, um über einen Cent auf gut einen Dollar 0,9. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 2,17 Euro. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,32%. Gold hat sich etwas abgeschwächt auf 1.616 Dollar. Und die Ölnachfrage sinkt dramatisch, der Ölpreis auch. Ein Fass Brent kostet noch 27 Dollar.
Themenwechsel. Vielen Dank erstmal an Dorothee Holz, denn jetzt geht es zur Bahn. Eigentlich lief dort alles ziemlich ordentlich in letzter Zeit. Politik und Kunden entdeckten in der Klimadebatte das Zugfahren. Milliarden sind auf den Weg gebracht, um das Angebot zu verbessern. Doch dann kam die Corona-Krise. Dieter Nürnberger über die Bilanz der Deutschen Bahn.
Es ist bereits der 5. Fahrgastanstieg in Folge. Im vergangenen Jahr nutzten rund 151 Millionen Reisende die Züge der Deutschen Bahn. Ein neuer Rekord. Und wie schon in den Vorjahren ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern abermals zurück, um immerhin 13% auf nun 1,8 Milliarden Euro, was mit Rekordausgaben für das Schienennetz, Bahnhöfe und den Zukauf von neuen Zügen begründet wird. DB-Vorstandschef Richard Lutz, der derzeit wegen der Corona-Pandemie vorsorglich in häuslicher Quarantäne ist, teilt schriftlich mit, dass die Zukunftsausgaben in den kommenden Jahren Vorrang haben werden, was sich mittelfristig in niedrigeren Ergebnissen widerspiegeln werde. Vor allem die positiven Fahrgastzahlen würden aber eindeutig den eingeschlagenen Kurs bestätigen. Lutz betont ebenso den Regionalverkehr. Nicht nur, dass es auch hier eine Fahrgastzunahme um 1,6% gab, wichtig sei zudem, dass man in diesem Bereich gegenüber der privaten Konkurrenz wieder mehr Anteile gewinne als verliere. In einer ersten Reaktion auf die heute vorgelegten Bilanzzahlen zeigt sich Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn zufrieden.
Das war so zu erwarten und das ist auch alles gut so. Die Reisenden kommen zur Bahn, gerade im Fernverkehr, weil die Bahn dort attraktive Angebote macht. Und gleichzeitig tut sie das, was notwendig ist, nämlich zu investieren in das Netz, damit die Pünktlichkeit hochgeht. Und sie ist ja auch etwas hochgegangen.
Nämlich im Fernverkehr von 74,9 auf 75,9%. Und das trotz der vielerorts vorhandenen Baustellen. Züge, die weniger als 6 Minuten Verspätung haben, werden von der Bahn noch als pünktlich deklariert. Allerdings bleibt der bundeseigene Konzern hoch verschuldet, über 24 Milliarden Euro. Damit liege man allerdings noch unter der mit dem Bund vereinbarten Verschuldungsgrenze. Sorgenkind in der Bahnbilanz bleibt der Schienengüterverkehr. DB Cargo musste bei der Verkehrsleistung ein weiteres Minus um knapp 4% hinnehmen. Vor der Corona-Krise war Aufbruchsstimmung. Bundesregierung und Konzernspitze verwiesen auf zusätzliche Investitionsmittel in dreistelliger Milliardenhöhe für die kommenden 10 Jahre. Doch im Moment fahren nur rund 3/4 der Züge. Die negativen Auswirkungen der Corona-Krise seien noch nicht absehbar, so die Bahn heute. Bahnexperten wie Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene gehen davon aus, dass die zugesagten Summen trotz allem Bestand haben.
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Bundesregierung wird in der unmittelbaren Nach-Corona-Zeit das große Bedürfnis haben, Konjunkturprogramme auf den Weg zu bringen. Das heißt, eventuell noch mehr Geld in die Infrastruktur zu stecken, um eben den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also, dass die versprochenen Milliarden für die Schieneninfrastruktur in einer Nach-Corona-Phase zur Disposition stehen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird nicht passieren.
Und auch die Arbeitsplatzoffensive, so die Hoffnung, werde weitergehen. 2019 wurden bei der Deutschen Bahn rund 27.000 Mitarbeiter neu eingestellt.
Die Bahn hat eigentlich gute Zahlen und ein gutes letztes Jahr hinter sich. Doch durch die Corona-Krise steht nun alles in Frage, Dieter Nürnberger berichtete. Der schwäbische Roboterbauer KUKA hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Und jetzt kommt auch noch die Corona-Krise. Allerdings läuft die Produktion in Augsburg noch anders als etwa in der Autoindustrie. Heute hat KUKA per Online-Konferenz seine Geschäftszahlen vorgelegt. Mit einer Prognose hält sich KUKA-Chef Mohnen allerdings zurück. Immerhin sieht er Hoffnung und er will von China lernen. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat die Pressekonferenz verfolgt.
Seit 4 Jahren hat der Roboterhersteller KUKA einen chinesischen Eigentümer. Für KUKA-Chef Peter Mohnen ist deshalb ein Blick nach Asien ein Blick in die Zukunft.
Bei KUKA in China normalisiert sich die Situation schon langsam wieder. Hier haben die Kollegen sehr gut und besonnen reagiert und mit Maßnahmen wie Quarantänen und verlängerten Schließzeiten erfolgreich gegen die Verbreitung der Infektion angekämpft.
Allerdings hat China den Schwaben im vergangenen Jahr schwer zu schaffen gemacht. Der Umsatz auf dem wichtigen asiatischen Markt ist ebenso zurückgegangen wie der in der Robotiksparte insgesamt. Die Erlöse im Gesamtkonzern sanken 2019 um 1,5% auf 3,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang ging sogar um 3,5% zurück.
Wir blicken auf ein sehr spezielles Jahr zurück. 2019 war ein Jahr des Umbruchs. KUKA ist aus 2019 dank harter Maßnahmen stabilisiert herausgegangen.
Harte Maßnahmen wie Stellenkürzungen und Einsparungen, das hat einerseits für Unruhe in der Belegschaft der KUKAner gesorgt, wie sich die Augsburger gern nennen. Andererseits hat es den Cashflow des Konzerns deutlich verbessert und ein positiver Kapitalfluss ist in Corona-Krisenzeiten besonders wichtig. KUKA hat das vor allem durch niedrigere Kosten erreicht, etwa in der Verwaltung.
Aber wir sparen nicht zulasten von Investitionen in Innovation und in Forschung und Entwicklung.
Klingt gut, ist auch dringend nötig, denn in der Automationsbranche sähen viele Experten inzwischen einen Innovationsrückstand bei KUKA, berichtet das Wirtschaftsmagazin Handelsblatt. Ein frisch angeheuerter neuer Technologiechef musste schon nach wenigen Wochen wieder seinen Hut nehmen.
Manchmal, so ist das im Leben, da passt es halt nicht. Dann ist es wichtig, dass man es früh erkennt und korrigiert. Das haben wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat geschafft.
Und nun auch noch Corona, wobei die Augsburger bisher ganz ordentlich durch die Krise zu steuern scheinen. Es gebe zwar Auftragsausfälle, so KUKA-Chef Mohnen, aber das Stammwerk produziere noch mit 70% Auslastung. In China sei man sogar schon wieder bei 90%. KUKA hat bis jetzt keine Kurzarbeit angemeldet, prüft diesen Schritt aber. Man habe Vertrauen in die deutsche und bayerische Politik und werde nicht auf ein schnelles Ende der Ausgangsbeschränkungen drängen.
Ich finde es nicht richtig, Menschen gegen Dollar aufzurechnen. Deswegen die Gesundheit der Menschen, nicht nur bei KUKA, sondern auf der ganzen Welt, ist absolute Priorität.
Und dabei, glaubt Mohnen, könnte Automatisierung ein Teil der Lösung sein, etwa bei Pflegerobotern oder in der Medizintechnik. Das würde dann auch KUKAs Geschäften helfen.
Der schwäbische Roboterbauer KUKA zieht Bilanz, Michael Watzke berichtete. Und diese Meldung erreichte uns: Der Autobauer Ford will 5 in der Corona-Krise geschlossene Montagewerke in Nordamerika im April wieder öffnen. Am 6. April soll ein erstes Werk im mexikanischen Hermosillo den Betrieb aufnehmen. Danach sollten die in Michigan, Kentucky, Ohio und Missouri bis zum 14. April folgen, teilte das Unternehmen mit. Zum Schutz der Arbeiter sollten zusätzliche Maßnahmen gelten, hieß es in einer Stellungnahme. Zurück nach Deutschland. Wir haben heute Mittag bereits berichtet, Saisonarbeitskräfte und Erntehelfer dürfen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr nach Deutschland einreisen. Das hat Innenminister Horst Seehofer zur weiteren Eindämmung der Infektionsgefahren gestern angeordnet. Landwirte sind entsetzt. Gerade jetzt beginnt die Saison. Der Spargel muss gestochen, das erste frische Gemüse geerntet werden. Und die Ernte wartet nicht, bis die Corona-Krise vorbei ist. Dazu kommt, dass auch viele Setzlinge per Hand aufs Feld müssen. Und wenn das nicht passiert, sind auch künftige Ernten gefährdet. Landwirte fürchten deshalb schwere Verluste. Thomas Wagner hat sich für uns umgehört, wie die Stimmung unter den Obstbauern am Bodensee ist.
Sie dürfen nicht kommen. Die vielen tausend Erntehelfer, die alleine in der Obstbauregion Bodensee benötigt werden. Für Hubert Henge vom Maschinenring Tettnang ist das
erst mal eine sehr schockierende Nachricht, weil wir trotz des Aufrufs für Hilfskräfte hier in Deutschland die ausländischen Saisonarbeitskräfte für diese Tätigkeiten, vor allem jetzt demnächst im Spargel und im Hopfen, dringend benötigen und somit aktuell in absoluter Unsicherheit leben.
Rund 280.000 Erntehelfer kommen bundesweit jedes Jahr nach Deutschland, viele aus Polen, die meisten aus Rumänien. Dass sie nun nicht einreisen können, sei für die betroffenen Landwirte existenzbedrohend. Ludwig Locher aus Tettnang ist einer von ihnen.
Da ist Angst da. Da sind Existenzsorge da. Wir können mit nichts mehr rechnen. Jeden Tag haben wir neue Regelungen. Und das, was jetzt eintritt, ist absolut Worst Case.
Doch wie jetzt umgehen mit diesem Worst Case, mit diesem schlimmsten Fall? Das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium hat eine Internetplattform eingerichtet. Dort können sich all diejenigen melden, die im Zuge der Corona-Krise derzeit ohne Job sind, aber trotzdem etwas arbeiten wollen.
Die Erntehelferplattform, insbesondere die vom Landwirtschaftsministerium www.daslandhilft.de, funktionieren derzeit sehr gut. Es gibt einen riesigen Zulauf von Freiwilligen, von Helfern, von Menschen, die jetzt mithelfen wollen bei der Ernte. Wir versuchen da wirklich viel zu vermitteln.
So Mario Eiche, Sprecher des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbandes. Nur können diejenigen, die jetzt gerne mithelfen wollen, jene Erntehelfer ersetzen, die im Spargelstechen, im Apfelernten bereits geübt sind. Hubert Henge vom Maschinenring Tettnang hat da seine Zweifel.
Bewerber auf der Plattform haben nicht die Erfahrung, die wir unter Umständen gerade im Spargel brauchen. Sie bewerben sich raus aus einer Bürotätigkeit oder aus der Industrie und haben natürlich nicht die Erfahrung mit der Arbeit, die Landwirte momentan bieten.
Viele Landwirte fordern daher, dass die Bundesregierung ihre aktuelle Entscheidung, Erntehelfer nicht mehr einreisen zu lassen, nochmals überdenkt. Damit werden sie mutmaßlich aber auf Granit beißen. Der weiteren Ausbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten, genieße oberste Priorität. Landwirt Ludwig Locher hat dafür aber kein Verständnis. Schließlich gelte die Herstellung von Lebensmitteln und damit auch die Arbeit der Landwirtschaft als systemrelevant. Eigentlich.
Gerade in der Lebensmittelproduktion ist es mir absolut schleierhaft, wenn man uns jetzt solche Hürden aufbaut und solche Steine in den Weg legt. Ich denke, wenn die Lebensmittel nicht aus dem Ausland kommen, dann sollte sie zumindest in Deutschland noch produziert werden. Und wenn das jetzt unmöglich gemacht wird, dann frage ich mich, ob nur noch das Klopapier ausgeht oder vielleicht in Zukunft noch mehr.
Die Sorge der Spargelbauern vom Bodensee, fasste Thomas Wagner für uns zusammen. Und das Thema wird uns nach den Nachrichten weiter begleiten. Dann berichten wir in unserem Blick in die Länder aus Brandenburg, wo die Einreisesperre für Erntehelfer ebenfalls für Probleme sorgt. Und wir beleuchten dann auch die Lebensmittelsicherheit. Dazu äußern sich nämlich in Berlin die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner und der Bundesverkehrsminister Scheuer. Und damit kommen wir zur heutigen Wirtschaftspresseschau. 2 Billionen Dollar umfasst umfasst das Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft, das der US-Senat jetzt verabschiedet hat. Das entspricht, wie ein Kommentator schreibt, ungefähr dem Betrag, den Deutschland über den Zeitraum von 25 Jahren für die Milderung der Folgen der deutschen Einheit aufgewendet hat.
Am spektakulärsten mutet das Helikoptergeld von 1.200 Dollar für viele Steuerzahler an, findet das Handelsblatt. Doch nachhaltiger wirkt eine Reihe von anderen Hilfen, etwa die Ausweitung des Arbeitslosengeldes. Vieles von dem, worauf sich die Parlamentarier in den USA in mühsamen Dauerverhandlungen geeinigt haben, greift in Deutschland während einer Krise automatisch. Solche automatischen Stabilisatoren erweisen ihren wahren Wert erst in Ausnahmesituationen, so wie jetzt. Man habe in Washington unbedingt den Eindruck verhindern wollen, das Notprogramm helfe nur Unternehmen und einer Manager-Elite, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das erklärt die relativ reibungslose Zustimmung zu den Direkthilfen für Familien und gleichzeitig den Konflikt um das Stützprogramm für Unternehmen. Ein bemerkenswert unfairer Kompromiss hat die Einigkeit erleichtert. Präsident Trumps eigene Firmen sowie die führender Politiker kommen nicht in den Genuss der Staatshilfe. Aber so ist das wohl im gelegentlich brutalen politischen Geschäft, das im großen Ganzen bemerkenswert schnell ein ziemlich gutes Ergebnis produziert hat. Im Vergleich dazu, heißt es in der Rheinischen Post aus Düsseldorf, wirkten die vom Deutschen Bundestag beschlossenen Hilfen trotz ihrer historischen Dimensionen klein. Die großen Zahlen sollen Vertrauen stiften, doch sie werden folgende Generationen belasten. Und wie soll das eigentlich gehen, wenn das nächste neuartige Virus sich auf die Reise macht oder andere Krisen umfassende Reaktionen erfordern? Viel wichtiger als der Zahlenzauber, der selbst an den Finanzmärkten verpufft, sind die Details. Deswegen sind die Einmalzahlungen von bis zu 15.000 Euro für kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie die Kurzarbeiterregelung so wichtig. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe stellen klar, die Pandemie rechtfertigt die Verkürzung, ja komplette Aufgabe aller vorgeschriebenen Fristen und die Straffung des gesetzgeberischen Verfahrens. Die Zeit eilt. Die Hilfspakete müssen so schnell wie möglich in Kraft gesetzt werden. Und doch bleibt es die ureigenste Aufgabe des Parlaments, die Regierung zu kontrollieren. Das Budgetrecht darf nicht leichtfertig ausgehebelt werden. So muss diese Sitzung eine absolute Ausnahme bleiben.
Soweit unsere Wirtschaftspresseschau. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe der Wirtschaft- und Finanzberichterstattung. Wir schauen noch einmal kurz auf den DAX. Der steht bei 9.665 Zähler. Das sind 2,1% im Vergleich zum Vortag weniger. Und für Ihr Interesse an den Wirtschaftsthemen bedankt sich Silvia Engels. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Blick auf die Länder und dann weiter im Rahmen Deutschlandfunk der Mittag.